Schlag gerne Gottes Wort mit mir auf zum 2. Petrusbrief, Kapitel 1. Der zweite Brief des Apostels Petrus. Kapitel 1, wir lesen gemeinsam die Verse 3 bis 4. Und dies sind heilige Worte von Gott ausgehaucht. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit wir durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Amen. Lass uns beten. Unser König, Herr Jesus Christus, wir wollen dir von Herzen danken für das große Vorrecht, dein heiliges Wort hören zu dürfen. Deine Worte sind Geist und sind Leben. Und so wirke jetzt an uns mittels deines Wortes, dass wir leben durch deinen Geist, wie es dich verherrlicht. Herr Jesus, wir bitten dich dazu um deine wunderbare Gnade. Amen.
Amen. Amen.
Nehmt gerne Platz. Du kennst sicher das Wort aus Psalm 119, Vers 162, wo es heißt, ich freue mich über dein Wort, wie jemand, der große Beute gemacht hat. Unser Text bietet dir tatsächlich eine reiche Ausbeute, über die du dich freuen kannst. Hier ist so viel Trost, so viel Zuspruch, so viel Ermutigung, so viel Grund zur Freude und tiefer Dankbarkeit. Und darum möge es so sein, dass diese Worte dein Herz bewegen und dich tatsächlich erfreuen, dass du dich freust wie jemand, der große Beute gemacht hat, dass Gottes Wort tatsächlich seine volle Wirksamkeit in dir entfaltet. Unser erster Punkt heute Morgen lautet, wir Christen sind in Wahrheit reich beschenkt. Reich beschenkt. Vers 3. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat. Der Apostel Petrus spricht von seiner göttlichen Kraft. Der Vers zuvor endet mit Jesus Christus, unseren Herrn. Der Herr Jesus Christus hat göttliche Kraft. Unser Herr Jesus hat gewaltige Stärke. Er besitzt uneingeschränkte, alles überragende Macht, um alles zu wirken, was ihm gefällt. Es ist göttliche, allmächtige Kraft. Und Christus gebraucht seine göttliche Kraft nicht, um uns den Garaus zu machen, sondern um uns ein Geschenk zu machen. Vers 3, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat. Achte auf das Wort geschenkt. Schenken meint, jemanden freiwillig etwas verleihen, ohne Gegenleistung, ohne Bezahlung einzufordern. Es geht hier nicht um Belohnung, es geht hier auch nicht um Bezahlung, sondern um Beschenkung. Seine göttliche Kraft hat uns ganz unverdient beschenkt. Und daran wollen wir uns heute Morgen erfreuen, ja unser ganzes Leben lang erfreuen. Und seine Gaben ausgiebig genießen, darin schwelgen, uns daran laben und erquicken. Denn wir denken viel zu wenig daran, wie reich er uns eigentlich beschenkt hat. Das Wort danken kommt eigentlich von dem Wort denken. Denn wenn du wirklich darüber nachdenkst, was der Herr dir geschenkt hat, dann wirst du dankbar sein. Was ist denn das Geschenk, das er uns gemacht hat? Nun, es ist ein Geschenk, das kein Mensch jemals verleihen könnte, denn mit menschlicher Kraft kann man es nicht erlangen. Was uns geschenkt wurde, ist so groß, dass nur göttliche Kraft es zu verleihen vermag. Es ist ein himmlisches Geschenk. Vers 3. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat. Der Herr schenkt uns in seiner Kraft was? Alles zum Leben. Der Apostel Petrus meint hier nicht, dass der Herr uns alles schenkt, was wir zum Leben nötig haben, wie Gesundheit, Nahrung und Kleidung und Wohnung. Ja, das schenkt er uns auch, so dass wir im Natürlichen, im Zeitlichen, im Irdischen leben können. Dem Apostel Petrus geht es hier aber vielmehr um das Übernatürliche, Geistliche, ja das ewige Leben, das Leben aus Gott. Der Herr hat uns durch seine göttliche Kraft alles geschenkt, um dieses Leben, dieses ewige Leben aus Gott zu besitzen. Er hat alles dafür getan, denn wir konnten nichts dazu tun. Der Apostel Paulus sagt uns in Römer 5, Vers 6, so beschreibt er unseren damaligen Zustand. Er sagt, wir waren kraftlos. Wir hatten keine Kraft in uns zu diesem Leben. Nein, der Herr musste in seiner göttlichen Kraft Gewaltiges an uns tun, uns geistlich leblosen und kraftlosen Sündern Leben zu schenken. Damit wir das Leben empfangen können, musste er uns zunächst einmal von dieser gewaltigen Sündenlast befreien und sie abtragen, um überhaupt unsere Unwürdigkeit zu beseitigen, dieses Leben zu empfangen. Er musste die mächtige Herrschaft des Satans über uns brechen, die Stricke der Versklavung unter der Sünde zerreißen. Ja, er musste die Macht des Todes in uns besiegen. Er musste unsere verdorbene Natur mit seiner gewaltigen Schöpferkraft mächtig erneuern, eine neue Geburt bewirken, um nur einige der vielen Dinge zu nennen. Seine göttliche Kraft hat uns tatsächlich alles geschenkt, um zu leben aus Gott. Und achte darauf, der Herr hat nicht etwas dazu beigetragen. Er hat uns alles zum Leben geschenkt. Dein geistliches Leben ist ganz und gar ein himmlisches Geschenk seiner göttlichen Kraft von Anfang bis Ende. Verstehst du? Verstehst du, wie groß dieses Geschenk ist? Wir sprechen nicht von einer kleinen Aufmerksamkeit oder einem geringen Mitbringsel. Er schenkt uns alles, was wir brauchen, um zu leben, um ewig zu leben. Aber er hat uns nicht nur geschenkt, dass wir geistlich am Leben sind, nein, er hat uns auch alles geschenkt, damit wir ein geistliches Leben führen können. Vers 3. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat. Etwas, was wir Menschen aus eigener Kraft nicht zustande bringen, nämlich ein Gott wohlgefälliges Leben, ein Lebenswandel in Gottesfurcht. Das Wort Gottesfurcht hier im griechischen Eusebia, dieses Wort haben wir intensiv studiert, als wir durch die Timotheusbriefe gegangen sind. Wörtlich meint es gute oder rechte Verehrung. Es meint einen Lebenswandel, der Gott ehrt, der ihn in Wahrheit verherrlicht. Mit anderen Worten, Gott recht erkennen und ihn recht zu verehren. Ein gottesfürchtiger Lebensstil. Gottesfurcht meint eine heilige Lebensführung aufgrund von wahrer Erkenntnis Gottes. Hast du das gehört? In seiner grenzenlosen Großzügigkeit und Güte schenkt der Herr dir etwas, was wir nur durch göttliche Kraft empfangen können. Nämlich alles für ein Gott wohlgefälliges Leben. Und er hat dir nicht etwas dazu geschenkt, er hat dir nicht einen Teil dazu geschenkt, er hat dir nicht bloß viel dazu geschenkt, er hat dir alles dazu geschenkt. Das, was kein Mensch aus sich selbst jemals zustande bringen könnte, wozu kein Mensch Kraft hat, schenkt der Herr uns in seiner göttlichen Kraft, nämlich ein Leben zu haben aus Gott und ein Leben zu führen zu Gottes Ehre. Woher kommt es also, dass ein Mensch geistliches Leben hat und so lebt, wie es Gott gefällt und ihm verherrlicht? Es ist eine übernatürliche Gnadengabe des Herrn. Es entspringt aus der Quelle seiner göttlichen Kraft. Und achte auf das Wort alles, denn er hat uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt. Mit anderen Worten, nichts, ja, gar nichts fehlt uns. Kein Christ hat jemals eine Entschuldigung, wenn er nicht so lebt, wie es Gott ehrt. Es liegt nicht daran, dass Gott uns irgendetwas vorenthalten hätte, denn er hat uns schon unlängst alles geschenkt, was wir benötigen, um ein gottesfürchtiges Leben zu führen. Alles. Viele können das kaum glauben, wenn sie vielleicht auf ihr eigenes Versagen schauen. Viele denken vielleicht, es fehlt ihnen etwas. Und dann suchen sie, um irgendwo das zu finden, was ihnen doch vielleicht fehlt. Manche reisen weit, um auf bestimmte Konferenzen zu gehen, wo sie mit besonders geistlichen und gesalbten Rednern reden können und vielleicht sogar mit ihm beten können. Und die werden ihnen vielleicht dieses Geheimnis lehren, wie man doch endlich Gott zur Ehre leben kann. Ja. Oder ein anderer sucht ein besonderes Erlebnis, die sogenannte zweite Segnung nach der Bekehrung. Das hat man in der Heiligungsbewegung gehört und man hört es immer noch und auch in der Pfingstbewegung, dass du etwas nach deiner Wiedergeburt bräuchtest, ein besonderes Werk des Geistes, dass du dann plötzlich, wenn du dieses Erlebnis hast, plötzlich schlagartig heilig lebst und Sünde überwindest und andere suchen ganz andere mystische Erfahrungen oder vielleicht eher in unseren Kreisen, so mancher liest ein Buch nach dem anderen, um irgendwie ein Geheimrezept zu finden, wie man doch jetzt in Kraft ein heiliges Leben führen könnte für Gott. Ist es so, dass uns Christen etwas fehlt? Was sagt der Apostel Petrus? Seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt. Zum Leben und zum Leben in Gottesfurcht. Nun, glaubst du dieses Gotteswort? Lieber Bruder, liebe Schwester, glaubst du? Ergreifst du diese Verheißung im Glauben? Wenn du Mangel in deinem Leben siehst, dass du kommst mit der Heiligen Schrift in der Hand und sagst, Gott, mein Herr, du hast mir alles gegeben. Und so lass mich nun aus dieser Kraft leben zu deiner Ehre, denn du hast mir alles geschenkt. Alles, was wir benötigen für ein Leben zur Ehre Gottes, ist uns geschenkt und uns fehlt überhaupt nichts. Und nun, lass uns darüber nachdenken, wie dieses Geschenk denn überhaupt zu uns kam. Denn wenn wir darüber nachdenken, dann werden wir dankbarer sein, wenn wir uns im Klaren sind, wie unverdient dieses Geschenk eigentlich ist und wer es für uns verdient hat. Darum zweitens, wie kam dieses Geschenk denn zu uns? Wie haben wir es erhalten? Auf welcher Grundlage? Vers 3. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Wie haben wir dieses Geschenk des Lebens, der Gottesfurcht vom Herrn erhalten? In einer persönlichen Begegnung mit dem Herrn. Dieses Geschenk wurde uns nicht anonym überreicht. Wir sind dem Geber aller Gaben begegnet. Wie kam diese himmlische Gabe zu uns? Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Wiederum benutzt Petrus hier nicht das normale Wort für kennen. Es geht hier um tiefgreifende Erkenntnis, um intensives Kennenlernen, was zu einem vertrauten Umgang führt. Es geht um wahres Vertrautsein mit dem Herrn, um innige, vertraute Verbundenheit und Beziehung, dem Herrn wirklich zu kennen und wirklich zu haben. Die Gabe des Lebens aus Gott also, gibt es nur, indem man den Herrn wirklich kennt. So wie Jesus Christus einst sagte in Johannes Kapitel 17, Vers 3, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ja, wer den Herrn erkennt, der ist reich beschenkt. Ihn zu kennen, das heißt Leben zu haben, Leben im Überfluss. So wurden wir beschenkt, indem wir ihn kennenlernen durften, indem wir das Leben empfangen haben durch das Kennen unseres Herrn. Aber warum haben wir ihn erkannt? Nun, weil wir vielleicht so schlau waren, wegen unserem Forschergeist oder wegen unserem guten Herz, das ihn gesucht hat, oder wegen unserer guten Erziehung, die uns beigebracht hat, stets nach ihm zu fragen. Was sagt uns der Apostel? Vers 3. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Nein, es waren nicht wir, die ihn gerufen haben. Er hat uns berufen. Zu sich. Es war seine Initiative, dass wir ihn erkennen sollten. Wie Jesus Christus einst sagte in Lukas Kapitel 10, Vers 22, wo es heißt, alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand erkennt, wer der Sohn ist, als nur der Vater. Und niemand erkennt, wer der Vater ist, als nur der Sohn und wem der Sohn ihn offenbaren will. Dass wir ihn erkannt haben, verdanken wir allein seinem Willen, seiner Berufung, seiner Gnade. Er wollte, dass wir ihn erkennen. Und warum hat er uns berufen, ihn zu erkennen? Damit er uns dann beschenken kann mit sich selbst, mit dem ewigen Leben, weil wir vielleicht glorreiche Helden sind? Hat er uns berufen wegen unserer Würdigkeit und Tugendhaftigkeit? Hat er uns kennenlernen wollen und uns ein Geschenk geben wollen, weil wir einfach großartige Menschen sind? Was sagt Petrus? Warum hat er uns berufen? Vers 3, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Dass er uns berufen hat, ihn zu erkennen, damit er uns beschenken kann, mit einem Leben aus ihm und mit einem Leben, das ihn ehrt, beruht nicht auf unserem eigenen herrlichen Charakter oder unseren herrlichen Verdiensten, sondern allein auf seinem. Er hat uns berufen durch seine eigene Herrlichkeit. Das heißt, aufgrund der Tatsache, dass er der Herr ist über allem, dass er die Herrlichkeit hat, das Wesen des Herrn aller Herren, seine Gewichtigkeit und Königlichkeit und Göttlichkeit, seine Schönheit, seine Majestät und Pracht, wegen seinem herrlichen Wesen und seiner glorreichen Stellung, weil er alle Macht hat und allem Reichtum, vermag er uns arme, unwürdige Sünder zu beschenken. Nur weil er reich ist an Herrlichkeit, konnte er uns arme Sünder beschenken. Wir haben ihm alles zu verdanken. Wir sind berufen durch seine eigene Herrlichkeit, nicht durch unsere eigene, sondern seine. Er hat uns berufen durch seine eigene Tugend, ist das nächste, was Petrus sagt. Dieses Wort ist für die Griechen sehr, sehr wichtig gewesen, denn es beschreibt die Summe aller erstrebenswerten Qualitäten und edlen Eigenschaften, die ein Mensch so haben kann. Das war das große Ideal der Griechen, Tugend. Tugendhaftigkeit, die Vortrefflichkeit einer Person, Tugenden wie Tapferkeit und Klugheit und Tüchtigkeit und so weiter. Nun, Christus hat uns nicht das Leben geschenkt, weil wir edel, würdig oder tugendhaft wären, sondern weil er es ist. Christus ist der Hervorragende. Er ist die Vollkommenheit in Person, in seinem ganzen Wesen und all seinem Tun. Es ist seine Exzellenz, seine Vortrefflichkeit, sein edles Wesen und tadelloser Charakter. Und all das spiegelt sich wieder in seinen ruhmreichen Heldentaten, die er vollbracht hat für uns. Das Werk der Erlösung. Es sind seine Tugenden, seine Gerechtigkeit. Es ist er, seine Verdienste, die es uns ermöglichen, dass er uns das Leben schenkt. Allein wegen seiner Herrlichkeit und seiner Tugend konnte er uns berufen, ihn zu erkennen, so dass wir das ewige Leben empfangen aus Gott und eine Lebensführung haben können, die ihn verherrlicht. Es ist einzig und allein sein Verdienst. Petrus bestätigt das noch einmal, damit es auch bei dem Letzten ankommt. Lies nochmal ab Vers 3. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat. Petrus sagt, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend hat der Herr uns aufgrund seiner Person und seiner Taten, aufgrund seiner herrlichen Errungenschaften für uns, hat er uns etwas geschenkt. Er hat uns die kostbaren und allergrößten Verheißungen geschenkt, denn er hat sie erworben. Es ist alles sein Verdienst. Es hat ihm viel gekostet. Sein kostbares Blut musste unser Held und König vergießen. Es ist seine Herrlichkeit und seine Tugend, dass uns diese Geschenke zuteil geworden sind. Petrus nennt diese Geschenke hier überaus wertvoll, nämlich kostbar. Etwas sehr Kostbares wurde uns geschenkt. Das Teuerste überhaupt. Ein teures Geschenk kannst du dir nicht vorstellen. Es gibt keines. Nein, und was der Herr uns geschenkt hat, ist groß, überaus groß, das Allergrößte. Er benutzt hier einen Superlativ. Größer geht es gar nicht. Was hat er uns geschenkt? Seine kostbaren und allergrößten Verheißungen. Das heißt Versprechungen, Zusagen. Der glorreiche, ewige, erhabene König der Herrlichkeit gibt uns, elenden Kreaturen, Zusagen, Versprechungen. Und zwar kostbare, die allergrößten Zusagen, Versprechungen. Er spricht uns seine Gnade zu. Er verspricht uns das ewige Leben. Alles auf Grundlage seiner Verdienste. Diese Versprechungen Gottes gelten uns. Er schenkt sie uns. Der allmächtige Gott macht uns die kostbaren und größten Verheißungen. Und das bedeutet, er macht alles wahr. Ja, die Versprechen von Menschen gelten häufig gar nichts. Aber er, der nicht lügen kann, wenn er eine Zusage gibt, dann hält er sie garantiert. Was er uns zuspricht, ist vollgültig wirksam in alle Ewigkeit. Und nun könnten wir zahlreiche Versprechungen Gottes, denn die Heilige Schrift ist voll von kostbaren und allergrößten Verheißungen für uns. Alles, was wir uns nur erträumen können, die Herrlichkeit, alle Segnungen der Himmelswelt. All das ist uns geschenkt allein in Christus, der herrlich ist, aufgrund seiner Tugenden. Wie Paulus sagt in 2. Korinther 1, Vers 10, denn so viele Verheißungen Gottes es auch gibt, so viele Versprechungen, wie du nur irgendwie aufzählen möchtest. In ihm, in Christus, ist uns das Ja und deshalb auch durch ihn das Amen zur Ehre Gottes gegeben durch ihn. Gott zur Ehre. Gott zur Ehre durch uns. Mal. Gott hat jetzt schon das Ja zu jeder Verheißung gesprochen. Jetzt schon das Amen gesprochen. Zu jedem Versprechen durch seinen Sohn, Jesus Christus. Gott zur Ehre durch uns, was hier geschieht in uns, weil er uns diese Verheißungen gibt. Alle Zusagen Gottes, sie sind uns geschenkt. Allein durch Christus, durch seine Herrlichkeit und seine Tugenden. Er hat es alles für uns verdient. Er hat diese Geschenke für uns erarbeitet. Durch sein eigenes herrliches Wesen, durch seine Tugenden, durch sein vollkommenes Leben, das er gelebt hat an unserer Stelle für uns. Fassen wir das einmal zusammen. Der Herr selbst besitzt alle Herrlichkeit und Tugend. Und in seinem Reichtum entscheidet er sich freiwillig, seinen Reichtum zu teilen mit uns Unwürdigen. Armen Sünder, uns zu beschenken mit seinem Reichtum. Wie? Indem er uns beruft, zu sich ruft, dass wir ihn kennen, erkennen dürfen in seiner Herrlichkeit, in seinen Tugenden. Und er wirkt Großes an uns, indem er uns wahres Leben schenkt in seiner Kraft und Leben zu seiner Ehre. Und warum tut er dies? Nur Kraft seiner eigenen Herrlichkeit und Tugend. Nur Kraft seines eigenen Wesens und seiner Verdienste kann er uns diese mächtigen Zusagen machen. Und er spricht Worte der Kraft zu uns. Mächtige Verheißungen und Zusagen, die unser Leben grundlegend in alle Ewigkeit verändern. Nämlich, dass wir nun aus Gott leben und ein Leben führen, das ihn verherrlicht in Gottesfurcht. Wie das nun aussieht, beschreibt uns der Apostel hier noch einmal genauer. Und das ist mein dritter und letzter Punkt. Wie wirkt sich dieses Geschenk denn jetzt konkret aus im Leben eines Christen? Vers 4. Durch die, das heißt durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch die hat er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt, damit ihr durch sie, durch diese kostbaren Verheißungen, Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Der Herr hat uns Kraft, seine Herrlichkeit und Tugend, wunderbare Verheißungen geschenkt, mächtige göttliche Zusagen, die Kraft haben, unser Leben grundlegend zu verändern. Ja, was zu tun? Damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Versteht ihr, wie groß diese Versprechen und Zusagen sind, die Gott uns da gegeben hat? Wir haben nicht ansatzweise begriffen, was hier steht. Damit wir durch Zusagen, die Gott uns gibt, Teilhaber der göttlichen Natur werden? Denn das bedeutet nicht, dass wir Teil der Dreieinigkeit werden, so als wären wir Teil von Gottes Wesen, so dass wir selbst Gott werden. Nein, aber es bedeutet, Gott gibt uns Anteil an sich selbst. Das heißt, Anteil an seiner göttlichen Natur, an allen Füllen der an der ganzen Fülle der Segnungen in ihm. Er gibt uns diese Zusage, dass er sich uns selbst schenkt, wie ein Braut sich seiner Braut schenkt. Er gibt seiner Gemeinde Anteil an seiner göttlichen Natur, indem wir im Glauben vereint, im Geist verbunden mit ihm sind. An allen Segnungen seiner göttlichen Natur, all das, was er selbst ist, strömt zu uns im Segen. Er gibt uns an seiner ganzen göttlichen Natur, allem, was er ist, gibt er uns Anteil. An seinem wunderbaren Wesen. Er schenkt sich uns. Er ist heilig. Nun lässt er uns Anteil haben an seiner göttlichen Natur. Und von ihm fließt Kraft, auf dass wir heilig sind, wie er heilig ist. Er ist gerecht. Er ist wahrhaftig. So dass, wenn wir teilhaben an seiner göttlichen Natur, wie nun gerecht und in Wahrheit leben. Wahrhaftig. Er ist die Liebe. Und von seiner göttlichen Natur strömt uns die Liebe zu, dass wir nun erfüllt sind mit göttlicher Liebe. Er ist die Weisheit und er macht uns unweise weise. Kraft seiner göttlichen Natur, die in uns zur Entfaltung kommt, weil er uns Anteil gibt an seiner göttlichen Natur. All das, was er wirkt, ist nicht menschlich, es ist nicht fleischlich, es ist göttlich, denn er gibt uns Anteil an seinem Geist. Wie es heißt in Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes, das, was der Geist hervorbringt, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit, all das kommt nicht von uns, sondern aus seiner göttlichen Natur. Der Herr offenbart uns also seine eigene Herrlichkeit und Tugend und gibt uns dann daran Anteil, dass seine heiligen, herrlichen, tugendhaften Wesenszüge immer mehr auf uns abfärben und Christus in uns Gestalt gewinnt. Es ist also genau das, was Petrus eingangs schrieb, dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat zum Leben und zur Gottesfurcht. Dass wir so leben, wie es dem Herrn gefällt, ihn ehrt, so wie es zu seiner heiligen, göttlichen Natur passt. Diese Auswirkung, diese mächtige Auswirkung der Verheißungen Gottes, des Wortes Gottes, das, was er hineinspricht in dein Leben, diese großen, gewaltigen Auswirkungen erlebst du jetzt schon praktisch, Vers 4, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Petrus sagt, die Welt liegt im Verderben. Ihr seid dem Verderben entflohen, das durch die Begierde in der Welt ist. Die Welt liegt im Verderben. Das bedeutet, sie ist wie ein verwesender, verrottender Kadaver. Das ist das Wort, das hier gebraucht wird. Etwas, das verfault. Etwas, das tot ist und schon dabei ist zu verfaulen. Ja, der moralische Zerfall begann schon vor tausenden von Jahren. Womit fing es an? Dieses Verderben ist in die Welt gekommen durch die Begierde. Als Adam und Eva sich gegen das Leben aus Gott entschieden und sich für ein Leben entschieden in Lust, in Augenlust, Fleischeslust. Und mit der Begierde, mit dem Gehorchen der Begierde, kam der Lohn der Sünde in die Welt, der Tod. Die Verwesung trat ein. Und dieser Verwesungsgeruch hat die ganze Welt erfüllt und wir haben das gar nicht wahrgenommen. Denn wir waren Teil von dieser verdorbenen Welt, bis wir durch Gottes Gnade Himmelsluft atmen durften.
als wir seine Herrlichkeit und Tugend erkannten. Und im Lichte seiner Schönheit, seiner Herrlichkeit, erkannten wir plötzlich die Fäulnis, die Verwesung, die Verdorbenheit dieser Welt, den Tod. Und daraus durften wir fliehen, durch Gottes Gnade, denn er hat uns berufen, zu ihm zu kommen, dass wir nicht untergehen mit dieser Welt. Obwohl die böse Begierde so mächtig ist und die ganze Welt in Verdorbenheit gerissen hat, war der Herr unser Gott mächtiger an dir. Er hat dich berufen, so dass er dir deine Augen öffnete, seine Schönheit und seine Herrlichkeit zu sehen, so dass diese Welt nicht länger deine Heimat ist, sondern du dich danach sehnst, da zu sein, wo er ist. In seiner Herrlichkeit. Das war die Kraft des Herrn. Es war seine göttliche Kraft, die dir Leben geschenkt hat, weil du Teil dieser verwesten Welt bist. Er hat dich rausgerissen und dir plötzlich Leben geschenkt, sodass du nicht verfaulst, nicht verrottest, nicht in Ewigkeit untergehst, sondern Leben hast. Und dieses Leben führst zu Gottes Ehre in wahrer Gottesfurcht. Er hat dir die kostbaren, allergrößten Verheißungen geschenkt. Er hat sein mächtiges, göttliches, kräftiges Wort gesprochen, so dass Leben entstand in dir, dadurch, dass du ihn kennenlernen konntest, in seiner Herrlichkeit. Er schenkt dir Anteil an seiner göttlichen Natur, denn alles, was du hier in dieser Welt findest, ist verdorbene, vergammelte, verrottete Natur. Aber du bist geflohen von dieser Begierde. Du bist geflohen aus dieser Welt. Hier ist herrliche Zusage für dich, lieber Bruder, liebe Schwester. Der Herr schenkt dir alles zu diesem Leben, zu einem Leben in Gottesfurcht. Nimm diese Verheißung im Glauben an, ergreif sie. Daran musst du dich laben und erquicken. Darauf musst du schauen, dass du nicht auf dich selbst vertraust, sondern auf diese Gnade, die dir geschenkt ist. Wenn wir doch nur mehr nachdenken würden über all die Verheißungen, über all die Zusagen, die uns gegeben sind. Dass du tatsächlich fliehst vor der Begierde dieser Welt. Ist das eine Realität in deinem Leben? Oder bist du Teil von diesem verrotteten System, von all der Begierde und von all dieser Sünde? Oder ist da Kraft in deinem Leben, dank seiner Gnade, dass du fliehst und ein gottesfürchtiges Leben führst in dieser Zeit? Charles Haddon Spurgeon, er liebte die Verheißungen Gottes. Er hat sie gesammelt, er hat sogar ein einzelnes Buch darüber geschrieben, nur aus dieser aus den Verheißungen Gottes zu leben. Und er beschreibt, wie er daraus lebte und wie er daraus Kraft gewann. Und er hat einen wunderbaren Text geschrieben über diese Verheißungen Gottes. Und ich kann es nicht besser ausdrücken. Ich kann es gar nicht in Worte kleiden, wie er es hier tat. Und darum lese ich euch einfach diesen Abschnitt vor. Was Spurgeon schreibt, wie wir mit diesen Verheißungen und wunderbaren Zusagen Gottes umgehen sollten. Er schreibt, die Verheißungen Gottes sind für den Gläubigen unerschöpfliche Goldminen. Selig, ja selig der, der weiß, die reichen Adern des Edelmetalles, die in diesem Bergwerk, er meint die Schrift, verborgen liegen, aufzufinden und sich mit ihren unermesslichen Schätzen zu bereichern. Die Verheißungen Gottes sind eine Rüstkammer, angefüllt mit allen Waffen, die zu Schutz und Trutz irgend nötig oder dienlich sind. Glücklich, wer sich gewöhnt hat, sich in diesem heiligen Zeughaus eine Rüstung zu suchen, mit Harnisch und Helm sich zu wappnen, und seine Hand zu bewehren mit Schwert und Speer. Gottes Verheißungen sind eine Apotheke, die ihresgleichen nicht hat, wo der Gläubige alle kräftigen Heilmittel und alle stärkenden, köstlichen Tropfen findet. Da fehlt's an keinem Wundbalsam, an keinem Lebenselixier, an keiner Arznei für irgendeine Krankheit. Selig ist der wohl bewandert ist in der himmlischen Apothekenkunst und die heilsamen Kräfte der Gottesverheißung sich anzueignen versteht. Die Verheißungen Gottes sind für den Christen ein unerschöpfliches Vorratshaus. Sie sind wie die Kornhäuser Ägyptens, die Josef erbaut hat. Oder wie das goldene Krüglein, darin das Manna behalten ward vor dem Herrn. Selig ist, wer die 5 Gerstenbrote und Fische der Verheißung ergreift und sie bricht und isst, bis alle seine 5000 Bedürfnisse gesättigt sind und noch aufheben darf, dass ihm übrig bleibt von Brocken ganzer Körbe voll. Die Verheißungen Gottes sind des Christen Bürgerbrief, die Urkunde, die in alle Rechte des himmlischen Reichs einsetzt. Selig ist der, der diese Urkunde zu lesen versteht und mit Zuversicht ihren Inhalt sein eigen nennen darf. Ja, Gottes Verheißungen sind des Christen Schatzkammer, in welcher seine Kronjuwelen aufbewahrt werden. Ihm gehört der göttliche Schmuck, den er heute noch in stiller Verborgenheit bewundernd anstaunt, den er aber einst vor aller Welt tragen wird im seligen Paradies. Schon jetzt ist er in seine Königswürde eingesetzt, denn er trägt den silbernen Schlüssel, der zu den Reichskleinodien führt. Schon jetzt darf er das Zepter ergreifen, die Krone aufs Haupt setzen und mit dem Herrschermantel seinen Schultern schmücken. O, wie unaussprechlich reich sind die Verheißungen unseres treuen Bundes Gottes. Besäßen wir die Sprache des gewaltigsten Redners und könnte unsere Zunge berührt werden mit einer glühenden Kohle vom Altar, so vermöchten wir doch nicht, den tausendsten Teil des Lobes zu erzählen, das den überschwänglichen, großen und köstlichen Verheißungen Gottes gebührt. Ja, selbst die, da eingegangen sind, zur ewigen Ruhe, deren Loblieder sich aufschwingen zur erhabensten und entzückendsten Beredsamkeit der Cherubim und Seraphim, sie vermögen nimmer auszusprechen. Die Höhe und die Tiefe, die Länge und die Breite der unausforschlichen Reichtümer Christi, die da vereinigt sind im Schatzhause Gottes, die Verheißungen des Bundes seiner Gnade. Soweit Spurgeon. Meinst du nicht, wir müssen mehr darüber nachdenken, was für herrliche und wunderbare Verheißungen wir finden in der Heiligen Schrift, wie viele Versprechungen es gibt, die mächtige Auswirkung haben in deinem Leben, so dass du fliehst aus dieser Welt und ein heiliges, gottesfürchtiges Leben führst zu seiner Ehre. Nun, und auch gerade dazu dient das Herrenmahl. Es ist die Verheißung Gottes zum Anfassen, zum Schmecken, zum Sehen, zum Berühren. Hier schmeckst du die Güte des Herrn, dass er uns alles geschenkt hat, alle Verheißungen in seinem Sohn. Er hat seine göttliche Natur hingegeben, indem er menschliche Natur annahm und sich uns selbst schenkte am Kreuz. Hier am Tisch des Herrn können wir Himmelsluft atmen. Hier können wir kommen, im Glauben und seine Verheißungen neu ergreifen. Und lasst uns fliehen von aller Begierde und aller Sünde, wenn du darin lebst. Tue Buße, ergreife diese Kraft der Verheißung erneut und komm zum Herrn und empfange alles, denn in ihm ist uns alles geschenkt zum Leben und zur Gottesfurcht. Gelobt sei der Herr, unser großzügiger, herrlicher und gütiger König. Amen. Amen.